Danke für die Ausführlichkeit, auch für die vielen Beispiele, die du schon gebracht hast angesichts der Zeit und vielleicht der knurrenden Mägen. Gebe ich gleich quasi das Mikrofon an euch. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Ja, keine Frage.
Ja, ich habe drei Punkte. Und zwar der eine, das finde ich gut in dem Vortrag herausgearbeitet, dass sozusagen ist einerseits wir so die pornografisierte Sexualität haben und dass eigentlich ohne einer guten Sexualerziehung auch keine Prävention vor sexueller Gewalt passieren kann. Das finde ich ganz entscheidend, weil man muss schon aufpassen, dass Jugendliche oder Kinder nicht sehr schnell stigmatisiert wird, wie das onanierende Kind im Kindergarten, das dann schon als Sexualstraftäter stigmatisiert wird. Also da ist ja die Grenze oft sehr eng und da muss man auch sehr aufpassen. Das, was ich sehr kritisch gefunden habe, oder ich persönlich, ist die ausgewählten Ergebnisse für Risikofaktoren der Viktimisierung. Also wenn man die Alleinerzieherin ausschließt und die Patchwork-Familien, dann kommen wir zurück zur traditionellen Vater, Mutter, Kind. Und ich meine, wir wissen, dass gerade dort die Problematiken besonders hoch sind. Also da würde mich interessieren, auf Basis welcher Studie sozusagen da Alleinerzieherinnen, vor allem mit kleinem I geschrieben, ist auch sehr auffällig, herausgehoben werden. Und zu den Frauenhäusern möchte ich sagen, also wir haben zum Beispiel, also ich glaube fast alle Frauenhäuser sind sich dieses, oder alle sind sich dieses Problems bewusst, haben verschiedene Angebote und wir haben zum Beispiel eine Bubengruppe mit männlichen Therapeuten, also das ist jetzt sozusagen kein neues Thema und natürlich ist uns sozusagen das Bewusstsein dieser Präventionsarbeit bei den Kindern sehr klar, also das möchte ich nur, da, falls das noch wer nicht weiß, mal ganz groß betonen. Danke.
Vielleicht sammeln wir noch kurz okay. Die zwei, drei Meldungen, damit wir... Okay.
Danke. Ja, Sandra Messner mein Name. Ich bin für die Präventionsarbeit im Notruf, im autonomen Notruf in Wien zuständig. Wir machen auch sehr viel Präventionsarbeit. Ich habe auch drei Punkte. Der erste Punkt, da möchte ich mich bei der Andrea Brehm anhängen, diese Risikofaktor für Viktimisierung bei Alleinerzieherinnen anzusetzen. Das finde ich sehr problematisch. Da würde ich mir mehr kritische Auseinandersetzung mit dieser Thematik wünschen, weil ich auch befürchte, dass wir dann genau in diese traditionellen Muster zurückkehren. Auch diese Positionierung zu sagen, naja, weil die am Nachmittag sozusagen in Institutionen untergebracht sind, darum ist der Viktimisierungsgrad höher. Das finde ich sehr schwierig. Auch im Rahmen einer politischen Diskussion sehr schwierig, weil wohin führt das? Also da würde ich mir mehr kritische Distanz wünschen, ehrlich gesagt. Der zweite Punkt, der mich sehr beschäftigt, ist, was Sie gesagt haben, ist einen Teil, also die besonders oder hochgefährdeten Kinder und Jugendlichen in Extragruppen, ihnen Präventionsarbeit angedeihen zu lassen. Das finde ich auch sehr schwierig, weil ich finde, erstens einmal, wie findet man die heraus? Was, also sozusagen geht man an Schulen und fragt dann Lehrer und Lehrerinnen, Eltern, welche Indikatoren sind dafür wichtig und relevant? Und dann befürchte ich eine weitere Stigmatisierung, nämlich genau dieser Kinder, weil es oft mit Scham und Tabu verbunden ist, von dieser Form von Gewalt oder von verschiedenen Formen von Gewalt betroffen zu sein, von welcher auch immer. Und dann möchte ich kurz einen Erfahrungsbericht aus unserer Präventionsarbeit geben. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Mein dritter und letzter Punkt. Die Arbeit mit Burschen, und bei uns ist es auch so, wir arbeiten mit Mädchen in den Schulen. Die Burschen haben währenddessen aus Sicht der Burschen und Jugendlichen allgemein ein attraktives Angebot wie Fußballmatches, irgendwo in ein Museum zu gehen und sich dort gut unterhalten zu lassen oder sich auch gut zu unterhalten, währenddessen die Mädchen diese Präventionsarbeit zu leisten zu haben. Was ich schwierig finde, immer wenn wir haben, und meine Kolleginnen vor allem bemühen sich sehr um Präventionsgelder, damit das für Schulen nichts kostet, immer wenn wir dann an unseren Grenzen sind und wir sagen, das würde jetzt was kosten, sagen sie, nein, leider, das können wir uns nicht leisten. Unsere Erfahrung mit der Burschenarbeit ist jetzt so, es gibt einen Verein in Wien, der auch geschlechtssensible Burschenarbeit anbietet.
Das ist recht neu, oder?
Polka ist das, ja, genau. Das Problem, dass ich, und das ist für mich, ich frage mich, wie man mit dieser Problematik umgeht, geht, dass Lehrer und Lehrerinnen plötzlich sagen, ja, das finden wir wichtig, wir finden es auch wichtig, extrem wichtige Arbeit, nur plötzlich fließen Gelder und Lehrerinnen und Lehrer schaffen es, Gelder aufzustellen, woher auch immer diese Flüsse dann stammen, um diese Arbeit zu leisten. Das heißt, Fraueneinrichtungen und Frauen schauen, Gelder zu lukrieren, damit das nichts kostet für die Schulen, weil es so schwierig ist, auch für Schulen Gelder aufzustellen. Dann kommen Vereine, die geschlechtssensible Burschenarbeit anbieten und plötzlich fließen die Gelder. Also wie geht man damit politisch um? Dass sozusagen die Frauen Vorarbeit leisten, dass die Frauen viel Arbeit leisten, dass die Frauen versuchen, in aufreibender und mühseliger Arbeit Gelder zu lukrieren und plötzlich fließen die Gelder auf der Seite der Burschen, was inhaltlich überhaupt, inhaltlich ist da keine Kritik anzumerken, aber einfach diese politische Dimension noch einmal sich anzuschauen und was bedeutet das, finde ich auch sehr, sehr schwierig. Zu den Lehrerinnen noch kurz, ich finde, denen anzulasten sozusagen, dass sie da nichts tun, finde ich auch. Manche tun wirklich nichts, aber die gehören auch, die sind überfordert. Die gehören auch unterstützt und begleitet. Vielen Dank.
Okay. Jetzt muss ich mir nur die Fragen alle merken. Danke.
Mein Name ist Barbara Steiner, ich bin Rechtsanwältin in Wien und ich wollte jetzt auch noch einmal zu diesen Risikofaktoren zurück, weil das eine ist sozusagen der Punkt der Alleinerzieherinnen. Das andere, was mir sehr aufgestoßen ist, ist die emotionale Unterstützung durch die Mütter. Ich bestreite die Alleinzuständigkeit der Frauen für die emotionale Unterstützung der Kinder. Und es sind nicht nur die Alleinerzieherinnen, es sind auch gleichgeschlechtliche Elternschaften völlig ausgeklammert, weil das Fehlen einer Vaterrolle in einer lesbischen Beziehung kann nicht dazu führen, dass das ein Risikofaktor jetzt wird. Ja. Danke.
Ja, Michaela Krenn, Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie. Der eine Punkt wurde gerade genannt von der Barbara Steiner, glaube ich, der mal ein bisschen so übrig geblieben ist. Prinzipiell möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ich habe jetzt einen wirklich sehr spannenden Vortrag gefunden, vor allem auch, weil Sie sich getraut haben, kritische Fragen zu stellen und nicht nur kritische Fragen, die wir alle gewohnt sind zu stellen, sondern kritische Fragen, die auch uns betreffen und unsere Arbeit betreffen und unsere Wirksamkeit betreffen. Ich glaube, die meisten, die hier drinnen sitzen, sind sich über viele Bereiche sehr einig. Und dann gibt es Bereiche, wo wir uns nicht sehr einig sind und ich finde es auch wichtig, dass man diese ansprechen darf. Und dann nur zwei kurze Informationen. Also ich habe auch sehr wichtig gefunden und dazu nur eine ergänzende Information zur Wichtigkeit der Täterarbeit. Also nicht nur jetzt in der Prävention mit Kindern und Jugendlichen, sondern auch mit erwachsenen Tätern. Und wir, also in Österreich ist jetzt gerade ein Prozess in Gange, dass eine Bundesarbeitsgemeinschaft für opferorientierte Täterarbeit gegründet wird. Also wir haben bereits zwei Treffen gehabt, wo es auch darum geht, dass, also in diesem Fall geht es um Interventionsstellen und Gewaltschutzzentren und Männerberatungsstellen, die opferorientierte Täterarbeit machen, sich zusammenschließen, um einerseits Standards der Arbeit festzulegen und langfristig auch das, was die Sandra jetzt angesprochen hat, zu verhindern, so als großes Ziel, dass sich diese zwei Bereiche konkurrenzieren müssen. Was ja jetzt, es ist jetzt so. Es ist jetzt so. Ich meine, im Gewaltbereich im Moment zugunsten des Opferschutzes, weil die Männerberatungsstellen weit weniger Geld bekommen, aber letztendlich ist es doch ein Ziel, dass auch mit den Tätern dementsprechend viel gearbeitet wird. Ja. Damit.
Dankeschön. Ja. Okay, Also ich steige gleich einmal bei den Alleinerzieherinnen ein, weil mir das auch persönlich am Herzen liegt. Ich bin ja auch Alleinerzieherin, also ich habe auch persönlich gehadert, so, aber das ist ja keine Erkenntnis. Das sind einfach Meta-Analysen, die der Kindler im Deutschen Jugendinstitut gemacht hat, wo er auch wo auch deutlich wird, wie gezielt Täter vorgehen. Natürlich, wen suche ich mir? Wo die Wahrscheinlichkeit auf erhöhte Abhängigkeit, auf emotionale Bedürftigkeit da ist. Wir wissen, dass rund ein Drittel aller Alleinerzieherinnen unter die Armutsgrenze fallen. Also wo dann auch die Möglichkeit, kann ich mir Kinderbetreuung leisten oder nicht? Oder schaut eh der neue Freund die paar Stunden, bis ich heimkomme? Also auch aus dieser Not heraus, da sind massive politische Forderungen darin verbunden, nämlich Alleinerzieherinnen tatsächlich so zu stützen und zu stärken, dass sie und ihre Kinder sicherer sein können. Also das kommt eher von dieser Seite, aber dass das auch politisch ganz ein heikles Ding ist, da gebe ich Ihnen völlig recht. Ich bin auch schon falsch zitiert worden von irgendeinem Männerrechtsverein, der dann ganz klar die Botschaft rausgegeben hat, ja, die depperten Frauen, die sie scheiden lassen, gefährden damit ihre Kinder. Also das kann ganz schnell verkehrt werden und genau in diese, also das ist mir schon bewusst, dass das heikel ist und auch als Diskussionspunkt spannend ist. Aber das ist eben keine Erkenntnis, die ich für mich getroffen habe, das sind Meta-Analysen von Langzeitstudien. Das dazu, dann war noch Stigma-Frage mit den speziellen Zielgruppen, naja, also bis also einerseits dieses grundlegend Elternarbeit, was die Förderung der Erziehungsfähigkeiten von Eltern betrifft. Und ich muss schon sagen, aber so eben wie auch dieser Punkt emotionale Unterstützung der Mütter. Wir haben die Situation in Österreich, dass Erziehungsarbeit Frauenarbeit ist, zum Großteil nach wie vor. Und auch diese Schwierigkeiten eben nach Scheidungen, Trennungen, dass es Müttern dann oft nicht mehr möglich ist, so entspannt und emotional fürsorglich zu sein, habe ich an mir selber beobachtet. Mit drei kleinen Kindern, ohne Kohle, ohne Unterstützung, ist man möglicherweise nicht eine ganz so tolle Mutter, wie man sein könnte, wenn man nicht ständig auch um existenzielle Dinge kämpfen muss und sich mühen muss. Also einfach als Risikofaktor wahrzunehmen. Und was heißt das an Notwendigkeit, an Unterstützung, auch politischer Unterstützung, auch Kinderbetreuung für unter Dreijährige und. Da sind ganz viele Faktoren dabei. Dann bin ich nicht darauf angewiesen, dass der schwindlige Nachbar 2 Stunden auf die Kinder schaut oder wer auch immer. Oder dass sie sich selbst überlassen werden. Ja, das ist ja nicht Fahrlässigkeit, sondern häufig aus der Not heraus, weil es nicht anders möglich ist. Also da geht es mir ganz sicher nicht um Bashen von Alleinerzieherinnen, das liegt mir fern, sondern um einzufordern, dass die entsprechende Unterstützung kriegen. Also eher dieser Punkt, die Stigmatisierung, naja, ich spreche da schon ganz gezielt Kinder mit Behinderungen an, Kinder in Institutionen an, die hochgefährdet sind. Und da weiß ich genau, welche das sind. Also gerade eben in Sonderschulen, in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Wir sind jetzt tätig in einer Institution, wo Kinder mit Behinderungen untergebracht sind. Also da haben wir dann gleich ein paar Risikofaktoren auf dem Fleck. Die Behinderung, die abgeschottete Institution, die am Ortsrand, also wirklich abgeschottet, völlig isoliert ist. Da ist ganz klar, dass das Hochrisikokinder sind und dass ich da mit Programmen reinfahren kann, die darauf Bezug nehmen. Also in manchen Fällen ist es einfach zu sehen, welche Kinder das sind, die mehr brauchen. Was jetzt so elterliche Fähigkeiten und Unterstützungen betrifft, das ist die Bedeutung von Elternarbeit, die damit deutlich wird. Ob eine Mutter entsprechende Ressourcen hat, um ihre Kinder zu versorgen oder nicht, das sehe ich nicht sofort und werde ich auch mit einer Befragung nicht auserfinden oder möglicherweise schon, wie auch immer. Aber wenn Elternarbeit gut angeboten wird, dann passiert auch ein Dialog. Und dann kann man weiter, also da sehe ich dort die Chance, so als wichtigen Punkt. eben spezielle Angebote, wo klar ist, es gibt spezielle Risikofaktoren, die eben wirklich deutlich sind. Und Elternarbeit auch als absolute Notwendigkeit.
Vielleicht auch der große Bereich der Ausbildung der Pädagoginnen.
Mhm. Kommt jetzt erst. Ich bin an der Pädagogischen Hochschule tätig, also einerseits an der Pädagogischen Hochschule, aber auch an der Katholischen Fakultät. Also Kirche auch als Institution, Hochrisikoinstitution, wo Buben ja auch und Mädchen ganz häufig Opfer werden, bei denen hat der Hut scheinbar schon so lichterloh gebrannt, dass die das jetzt als Lehrveranstaltung drin haben. Und das finde ich schon ganz spannend, und da sitzen nicht nur die Theologen drinnen und die Religionslehrerinnen, sondern AHS-Lehrerinnen aus allen möglichen Bereichen. Das ist so eine Sammelveranstaltung, aber das ist Goodwill. Es ist nicht verpflichtend in der Ausbildung. Es ist auch auf der Pädagogischen Hochschule nicht verpflichtend. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert und Psychologie. Psychologie habe ich nicht fertig gemacht, Erziehungswissenschaften schon. Ich habe das ganze Studium hindurch nicht einmal über sexuelle Gewalt gehört, sexualisierte Gewalt. Bin aber Erziehungswissenschaftlerin, darf reingehen und mich super wichtig machen. Ja, überall in der Jugendwohlfahrt, in den Einrichtungen, da bin ich überall die Expertin, die gern genommen wird, die eigentlich von dem ganzen Thema noch nie was gehört hat. Und das ist schon ein Wahnsinn. Also da sind wir schon auch Mittelalter. Ich weiß nicht genau, ob das in Deutschland anders ist. Ich hoffe ein bisschen. Aber das gehört wirklich in die Ausbildung. Lehrerinnen sind überfordert. Woher sollen sie das denn wissen? Das stimmt ja, wenn sie es in der Ausbildung nicht haben, oder auch auf der Kindergartenpädagogik. Wir sind in den BAKIPs tätig, in 2, in der Steiermark gibt es glaube ich 5, aber auch nur, weil es dort engagierte Professorinnen gibt, die sagen, nein, ich will aber, dass meine Kindergartentanten eine Idee haben, wie das ist mit Onanieren im Kindergarten und so weiter.
Ich würde noch gerne in die Runde schauen. 1-2 Fragen, Kommentare noch.
Ja, mein Name ist Maria Voigt, ich komme aus dem Südburgenland, ich bin Kindergarten- und Hortleiterin in Oberwart. Und Sie sprechen immer wieder die Elternarbeit an, und ich habe ein großes und sehr engagiertes Team, aber es ist zum Weinen, du erreichst die Eltern nicht. Sie kommen nicht, aus welchen Gründen auch immer. Aber es wird immer schwieriger, und wir haben im burgenländischen Kindergartengesetz sind 2 Elternabende verpflichtend. Die müssen gemacht werden, aber wenn dann speziell im Hort ist es dann noch ärger, wenn dann von 4 Gruppen mit 100 Kindern 8 oder 9 Elternteile sitzen, kommt schon der große Frust der Pädagoginnen natürlich auch, nicht? Und es ist auch jetzt noch auch zum Missbrauch zu kommen, es ist auch im Gesetz verankert, die Eltern müssen einmal im Jahr kommt ein Arzt in den Kindergarten oder sie müssen eine ärztliche Bestätigung bringen. Das einzufordern für 260 Kindern ist ein bloßer Albtraum. Das ist sehr schwierig. Wir haben schon dann am Jahresende mit Briefen von der Stadtgemeinde. Und es war ganz schwierig. Also die letzten haben wir jetzt Ende Jänner bekommen für das Jahr 2012. Und das Desinteresse oder ich weiß es nicht, was es ist, aber es ist ganz schwierig, die Eltern zu den Elternabenden zu bekommen. Gleich welches Thema das jetzt betrifft. Es ist ganz schwierig. Danke.
Machen wir auch diese Erfahrung unterschiedlich? Es gibt dann wieder auch so Kindergärten oder Schulen, wo Eltern sehr engagiert sind, wo sich scheinbar diese Kultur da auch entwickelt. Dass, ja, genau. Wir schreiben das unter 2 Themen aus. Eines ist Sexualerziehung, Aufklärung. Was soll mein Kind wann wissen und wie? Interessiert Eltern prinzipiell schon, weil sie häufig auch überfordert sind mit der Frage, wann und wie, und dann auch, wie kann ich als Elternteil beitragen, dass mein Kind sicherer und geschützter ist. Also manchmal denke ich mir, es ist eben auch wichtig, wie formulieren wir Angebote für Eltern, dass die nicht abschreckend sind oder dass
dass die das Gefühl haben, ins Boot geholt zu werden, zwingen kann man sie nicht. Das ist mir auch klar. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht an steigenden Belastungen oder an, ja.
Ich habe das jetzt auch sehr allgemein gemeint. Ja. Ich habe das auch generell gemeint, jetzt nicht nur auf den Missbrauch oder auf Prävention, sondern dass man sich generell schwer erreicht. Und wir haben vor Jahren im Kindergarten die Missbrauchsgeschichte und mit der Kriminalpolizei und Vorträge. Aber es ist eine kleine Gruppe und einen gewissen Teil erreichst du einfach nicht. Auch wenn es geht um Lesekompetenz oder was immer. Das wäre auch sehr wichtig. Aber du kommst nicht hin zu ihnen.
Also je jünger, desto eher noch. Das ist irgendwie so eine Erfahrung, die wir auch machen. Je älter die Kinder werden, desto weniger kriegt man die Eltern. So.
Ich würde es hier mal abbrechen, um euch auch genug Zeit für die Mittagspause zu geben. Falls es noch Fragen gibt, die vielleicht in euren Köpfen noch nicht fertig formuliert sind, notiert sie euch. Es gibt einen Blog in der Tagungsmappe. Wir haben am Ende des heutigen Tages noch Zeit, auch noch einmal eine Rückschau zu halten. Und da können auch Fragen, die jetzt nicht Platz gefunden haben, nochmal besprochen werden.